Frau Gell-Falkowitz, Sie lehren und ich sage jetzt auch mal denken als Religionsphilosophin und beobachten als solche hier die Synode. Am Mittwoch gegen Ende der Runde der Wortmeldungen hatten Sie selber einen Redebeitrag an die Synodenväter und die Laien unter den Teilnehmern. Es ging Ihnen vor allem um die Verbindung zwischen Christentum und Philosophie. Sie sprachen von einer zweiten Aufklärung, die die Gesellschaft derzeit erlebt. Was sind Ihre Hauptpunkte?
Mit der Aufklärung war ja vor 250 Jahren gemeint, dass die Vernunft der eigentliche Maßstab des Menschlichen sei. Das ist per se ja auch wohl richtig. Wir haben aber im Blick auf das 20. Jahrhundert zwei mörderische Ideologien hinter uns, die ja auch beide unter dem Zeichen der Vernunft gesprochen haben. Die rote Ideologie, die braune Ideologie. Die waren ja durchaus nicht unvernünftig in bestimmten Sinne. Es gibt ja auch die Untersuchung, sie hätten niemals ein System so lange und so effektiv führen können, wenn sie nicht zum Beispiel auch Vernunft und Technik oder auch Vernunft und in gewissem Sinne natürlich die Grundüberzeugung der Menschen gefasst hätten und versucht hätten, die auch, ich sag's mal, quasi vernünftig zu begründen. Man ist nicht einfach für das Böse, man muss schon eine Begründung dafür finden, wenn man Leute umbringt. Und die klingt dann auf den ersten Blick irgendwo vernünftig. Ich sage es mal ein bisschen provokativ. Und daraufhin hat sich heute eine sehr, sehr starke Vernunftkritik entwickelt, schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber heute bedeutende Philosophen, ich nenne mal Dieter Henrich von München, einfach weil ich bei dem auch gehört habe, hat gesagt, wir wissen heute, dass die Vernunft selbst auch eine Täuschung ist. Es ist keineswegs so, dass die Vernunft uns über die Täuschungen aufklärt. Es gibt eine Täuschung, die heißt selber Vernunft. Warum? Weil sie von sich her noch keine Orientierung hat. Sie ist ein Werkzeug. Man muss sich vorstellen, ein Riesenschiff wird von einem sehr kleinen Steuerruder geführt. Aber das Steuerruder selber, die Vernunft, muss natürlich eine Orientierung haben, sonst weiß sie nicht, wohin sie das Schiff lenkt. Und in dem Sinne kommt auf eine sehr merkwürdige Weise heute eine Vernunftkritik zusammen mit der Frage, wo liegt die Erstorientierung? Und die ist selber bei einigen sehr wichtigen Vordenkern durchaus nahe am Christlichen, wenn nicht sogar eigentlich wieder im Griff auf christliche Themen oder besser gesagt auf biblische Themen.
Nun standen lange Jahre Josef Ratzinger und Jürgen Habermas für diesen Dialog Christentum, Philosophie, Glaube, Vernunft. Es geht inzwischen aber ja über diese beiden Namen hinaus.
Habermas hat vor ungefähr 10 Jahren das Tor aufgestoßen und man hat sich damals sehr gewundert, weil er sich immer als religiös unmusikalisch bezeichnet, tut er heute noch. Aber ein richtiger Paukenschlag war ja diese Rede 2001, kurz nach dem Septemberangriff in New York, wo er natürlich noch zögernd, und das tut er heute noch, gesagt hat, es gibt eigentlich keine Theorie der Gerechtigkeit, er ist Sozialphilosoph. Wenn man unentwegt die Toten ausspart, die haben Pech gehabt, die sind verschwunden, jetzt müssen wir wieder für die nächste Generation sorgen. Und da kann man dieser berühmte Satz, ohne die verlorene Hoffnung auf Wiederauferstehung lässt uns leer zurück. Ne? Und ich weiß, dass damals diese ganze politische Riege, das war noch die Regierung Schröder, saßen ja wie erstarrt in der Frankfurter Paulskirche, haben ja ihren Ohren kaum getraut, was hier kommt. Aber diese Beziehung, dass Gerechtigkeit ohne eine Nachwirkung auch nach dem Tode, also sagt man es mal ruhig, ohne eine Allgerechtigkeit, auch im Sinne eines Finales der Geschichte, überhaupt nicht sinnvoll ist. Das hat er, glaube ich, jetzt wirklich sehr, sehr dick in die Mitte wieder gestellt. Aber Habermas hat damit ein Tor geöffnet und ich selber würde gerne aus dem europäischen Horizont ein paar Namen nochmal nennen, vielleicht nicht für alle bekannt. Aber ich lese in letzter Zeit relativ viel den Franzosen, eigentlich einen ungläubigen, agnostischen Juden, Jacques Derrida. Ich weiß wohl, er ist ein Chamäleon, er hat eigentlich in der Mitte seiner Laufbahn auch sehr viel Dinge gesagt, die ich selber auch sehr kritisieren würde. Also der Zweifel an der Wirklichkeit, wir konstruieren Wirklichkeit, wir bauen sie wieder ab, wir können sie wieder aufbauen. Aber der späte Derrida kommt in gewissem Sinne auf seine biblischen Wurzeln zurück. Er hat ein wunderbares Interview gegeben im Jahr 2000. Nochmal im Blick auf die Opfer und die Henker. Und er spricht jetzt hier als französischer Jude auch die Frage, können wir ein Europa bauen, wenn wir die Opfer über den Gräbern mit dem Händeschütteln der Enkel begraben sein lassen. Und er sagt ausdrücklich, das ist ein Harmoniebedürfnis, das wir haben, aber die europäische Kultur kennt noch was ganz anderes, nämlich die Verzeihung für die Henker Und die geht nicht von den Enkeln aus, die können das gar nicht, sondern da gibt es eine Adresse, den Absoluten, den Namen, wie er das auch so sagt. Ja, also er bringt wirklich unmittelbar Gott ins Spiel. Wenn die Kultur das vergisst, dann soll sie nicht so tun, als könnte sie selber sich absolvieren, sondern es gibt in der Kultur eine Stelle. Und das ist das, was er eigentlich als ganz alter Mann gesagt hat. Es gibt nur eine Absolution im Absoluten, nicht im Relativen. Ich finde einen unglaublichen Satz. Ich denke gerade, für uns ist das Bußsakrament, die Absolution, ein fast verschwundenes Sakrament, nicht wahr? Dann muss irgendein alter Jude kommen und sagen, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr im Kasten habt. Also welcher Thesaurus da ja schlummert. Ja? Ein anderes Beispiel, vielleicht kann ich das kurz anfügen. Gianni Vattimo, auch ein Chamäleon. Das sind alles nicht Leute, die man jetzt sozusagen aufs Podest stellen kann und sagen, die neuen Katholiken, das stimmt ja nicht. Vattimo ist eigentlich, wenn ich richtig weiß, aus der Kirche ausgetreten, schon viel früher. Wie viele Italiener ist er ein Nietzscheaner, also der Halbgott heißt Friedrich Nietzsche. Aber Vattimo hat eine merkwürdige Wendung, auch so um das Jahr 2000. Und zwar die Frage, Gott ist tot, der Satz, den Nietzsche gesagt hat, ist für Vattimo doch zu einer gewaltigen Frage geworden. Er sagt, er hat zufällig einmal wieder die Passionsgeschichten gelesen, die ihn überhaupt nicht mehr interessiert haben. Und sagt, das stimmt doch, das ist doch immer schon gesagt worden. Gott ist gestorben, aber eben nicht im Sinne Nietzsches, sondern für Vattimo war nun erstaunlich, dass es eben nicht der weit entfernte, unberührte und leidensunfähige Gott ist, der Metaphysik, sondern dass in Jesus selber eigentlich der gequälte Mensch auftritt. Und seitdem sagt er, kann ich die Bibel wieder lesen. Ich habe wieder begriffen, was ich immer wusste, aber ich habe es nie richtig zugeordnet. Und das sind solche, ich will nicht sagen Eintagsfliegen, aber das sind Schwalben, die einen Sommer anzeigen, meiner Meinung nach. Ich lese mit meinen Agnostikern solche Texte.
Die Philosophie öffnet sich offensichtlich. Das heißt, es wäre doch jetzt doch an der Kirche, sich zu öffnen. Sie haben bei den Synodenvätern gesagt, auch die Segel der Kirche wieder neu mit Wind füllen lassen. Wie kann das funktionieren?
Es gibt eine sehr eingefahrene Meinung, die lange Zeit richtig war, dass die Philosophie gegen die Theologie arbeitet. Das ist richtig. Also nochmal, es gibt einen Zweig der Aufklärung, vor allem die französische Aufklärung, die ganz klar atheistisch war. Die deutsche Aufklärung war das gar nicht. Kant ist immer noch wirklicher Protestant und will das auch sein. Aber dennoch, auch im 20. Jahrhundert, oder setzen wir ein mit der riesigen Religionskritik in Deutschland, das geht immer im Zeitalter der Vernunft, der Aufklärung und gegen die Finsterlinge. Von daher hat sich so eine Überzeugung gebildet, dass die Kirche immer auf der Seite des Angegriffenen steht, der sich so mühsam verteidigt und irgendwelche Gebiete abschirmt, in die Vernunft nicht hinein kann. Und in dem Sinne ist heute ein klarer Umschwung. Und ich bin überzeugt, dass das eine zweite Möglichkeit ist, wenn sich nicht nur die Kirche, sondern auch die Theologen dieser philosophischen Strömung öffnen, weil sich für uns alle eine gemeinsame Bedrohung ergibt. Wir sind heute im menschlichen, bioethischen Bereich enorm bedroht. Anfang und Ende des Lebens, was ist der Mensch? Es gibt ja Philosophen, auch gerade eben Philosophen, die sagen, der Mensch ist eben nichts anderes als ein Säugetier und Schluss und fertig. Und für viele ist das wesentlich zu wenig. Und ich denke, dass für die Theologie, für die Kirche, für das Christentum selber diese wunderbare Tradition der Würde des Menschen, auch der Mensch als Ebenbild Gottes, was ja erst ein Glaubenssatz ist, aber doch philosophisch auch ausbuchstabiert werden kann. Und der Wind füllt die Segel wieder, meine ich insofern, als gerade bestimmte Vordenker, wie ich sie versucht habe zu nennen, dem Christentum gegenüber sehr aufgeschlossen sind. Und es sollte nicht zu spät sein, dass die Theologie und die Kirche das auch merkt. Ja, die Defensive ist vorbei, meiner Meinung nach.
Nun lehren Sie ja auch in einem Kontext, der alles andere als streng katholisch ist. Er ist noch nicht einmal streng protestantisch, sondern rund 80% der Menschen in Sachsen, sie lehren in Dresden, sind nicht getauft. Mhm. Aus Ihrer Arbeit an der Universität, was bekommen Sie auch an konkreten Impulsen, an konkreten Beispielen? Wie kann eben Christentum in einer nichtchristlichen Gesellschaft lehren, leben und da auch wirken, ja durchaus auch positive Akzente setzen?
Ein Vorteil an meiner Stelle in Dresden ist, dass ich keine Hörer habe, die gezwungen zu mir kommen. Das würde mich etwas unsicherer machen. Aber es kommen offensichtlich die etwas hören wollen. da die gar keine Voraussetzungen haben, die wenigsten kennen die Bibel, Kirchenbesuch will ich gar nicht erwähnen, viele sind noch nie in einer Kirche gewesen, hat das natürlich den Charme des Neuen, das ist klar. Dennoch kann man damit nicht zwei Semester nur gewinnen, das geht nicht. Es geht schon darum, dass man genau die die menschlichen Themen anspricht. Ich habe eine der größten Besuche verzeichnet bei dem Thema Schuld und Vergebung. Da muss ich den Hörsaal wechseln, weil einfach zu viele Leute kamen. Das heißt, Schuld ist ein so tiefes Problem für viele. Das kann man in einem agnostischen Raum nicht bearbeiten. Ein anderes riesiges Thema ist natürlich Liebe. Also alles, was um Eros geht. Und Liebe misslingt ja heute so vielfach. Und da gibt es einfach, glaube ich, Themen, die setze ich zunächst mal rein säkular, weltlich an. Aber ich ziehe dann rüber natürlich in diese riesige Tradition, die ist ja nicht nur 2000, es sind ja 3500 Jahre, die wir da haben. Und da merke ich, dass ich über die Mail-Rückmeldungen, die ich erbitte, vieles zündet, viele weitere Fragen kommen, ich versuche, die aufzuarbeiten. Und eine nächste große Frage, die wir angegangen sind, manche haben gesagt, das ist ja alles ganz interessant und schön, aber ich hab ja nie eine Beziehung zu einem Gott und weiß ja nicht wie und in die Kirche gehen wir gar nicht. Eine frühere Assistentin von mir hat einen Gebetskreis für Atheisten gegründet. Das klingt so skurril, aber das war der absolute Erfolg. Wenn man Gebetskreis schreibt, kommt kein Mensch, weil wer soll das denn sein? Die beten, gehen nicht rein und die nicht beten, sind nicht eingeladen. Deswegen ist meine wirkliche Empfehlung, wenn man sowas macht, man muss die Adressaten hinschreiben. Also für die nicht beten können oder die nicht glauben wollen oder irgend sowas. Und für mich war das absolut Verblüffende. Ich habe ja nicht teilgenommen, aber habe das immer wieder gefragt, wie das ging. Sie haben eigentlich nur das Evangelium gelesen und gebetet heißt auch, sie haben gedankt. Man kann danken, ohne dass man noch weiß, wenn man genau dankt. Aber überhaupt mal das Empfinden, dass es etwas gibt, wofür man dankbar sein kann. Und die Lesung des Evangeliums wurde ein bisschen besprochen. Und das Erstaunliche ist, ich kann das kaum nachvollziehen, aber es war doch so. Ich glaube, wir trauen dem Evangelium zu wenig zu. Aber die Unmittelbarkeit dieses Lesens und das Wort anscheinend hat doch eine Kraft, hat dazu geführt, dass nach dem ersten Semester schon die erste Taufbewerberin war. Fast nach jedem Semester war eine Taufbewerbergruppe, sogar ein, zwei, dreimal. Und das ist für mich eine ungeheure Belehrung. Also nicht die Kathetersprache ist das, was eigentlich gewinnt. Manchmal genügt in bestimmten Hintergründen nur das Evangelium. Also die Kraft dieses Wortes, die wir, glaube ich, beständig unterschätzen, wir glauben sie schon zu kennen, das stimmt nicht.
Damit haben Sie den Kreis geschlossen und sind aufs Thema dieser Synode zurückgekommen, Wort Gottes in Leben und Sendung. Die Synode geht jetzt in die große zweite Runde. Nach den Wortmeldungen von Bischöfen und Hörern und auch den brüderlichen Delegierten geht es jetzt in die Diskussion der Vorschläge und der abschließenden Botschaft. Was glauben Sie, sind die Hauptpunkte, die mitgenommen werden in diese Sprachzirkel?
Auf jeden Fall ist herausgekommen, dass zwar dass die Bibel das meistgedruckte Buch der Welt ist, aber keineswegs das meistgelesene. Und es gibt ja sehr viele Länder der dritten Welt, in denen die Leute überhaupt nicht lesen können. Also nach wie vor besteht das Problem nicht nur in der Sonntagspredigt und nicht nur in den kurzen Lesungen, die man nicht versteht, so einigermaßen etwas rüberzubringen. Also es bedeutet schon, und das wird sicher eine Proposition sein, erstmal in allen Sprachen der Welt die Bibel überhaupt zu übersetzen. Wir haben gehört, ich glaube, das war Ozeanien, da gibt es 800 Dialekte, ja, und 3 Bibelübersetzungen. Also da scheint immer noch ein riesiges Loch zu sein. Aber das Zweite, was sicher diskutiert werden muss, und da habe ich noch keinen richtigen Vorschlag gehört, die Pfingstkirchen, die charismatischen, diese sehr ekstatischen Gruppen, sahnen offensichtlich in Afrika, aber auch in Südamerika unglaublich viele Katholiken ab. Der eine Bischof sprach von 15% seiner Gläubigen, die ihm verloren gegangen sind. Und das sind die Wiefen, das sind die Aufgeschlossenen. Und was ist jetzt das Erfolgsrezept dieser pfingstlichen, charismatischen Gruppen, die Kirche viel zu schläfrig empfinden? Das heißt, den Gottesdienst nicht so, dass sie dann wirklich mit wachem Herzen hingehen. Und da habe ich jetzt noch gar keine Vorschläge gehört. Das halte ich für ein großes, großes Fragezeichen. Ich hoffe, dass da einige vernünftige Vorschläge kommen. Ein afrikanischer Bischof sprach natürlich von Tanz, Gesang, Drama. Finde ich gut. Das ist aber muss man jetzt genauer ausarbeiten. Also was die charismatischen Pfingstkirchen können, müsste die alte Katholika sowieso schon können. Ja? Also da braucht es einfach Bewegung. Und ich denke, das wird ein ganz gewaltiges Thema sein. Man kann nicht die besten Leute an Randgruppen verlieren.